much for coming to this press conference at the launch of the document From Conflict to Communion, Lutheran Catholic Common Commemoration of the Reformation in 2017. And the document is prepared by the Lutheran Roman Catholic Commission on Unity and was presented to the LWF Council this morning, where we also had the honor of Cardinal Koch addressing the council. Now, to introduce the document here today, and to answer your questions, we are pleased to have on our panel Cardinal Kurt Koch, President of the Pontifical Council for Promoting Christian Unity, General Secretary of the Lutheran World Federation, Martin Junge, Bishop Eero Huovinen, almost correct, Co-Chair of the Lutheran Roman Catholic Commission on Unity, and Professor Wolfgang Tönnissen, Advisor to the Lutheran Roman Catholic Commission on Unity, and Reverend Dr. Kaiser Marie Hintika, who is Assistant General Secretary of the Lutheran World Federation. Now, there may be address or answers to questions in German, and if you wish to follow in English, there are translation sets in front of you. Thank you. Now, I will ask just for our panel here for an opening word, and then we open up for questions. In front of you, you have a press kit where you will find documents that were sent up beforehand, and you will also find a document that Professor Tönnissen has prepared for you. And you will also afterwards find all documents on our website, lutheranworld.org. Thank you. May I ask Cardinal Koch to start? You. And please use the phone, microphone, sorry.
Verehrte Damen und Herren, 2017 sind es 500 Jahre her, dass Martin Luther die Thesen über den Ablass verkündet hat. Das gilt allgemein als Beginn der Reformation. Deshalb stehen die lutherischen Kirchen vor dem Anlass, 500 Jahre Reformation zu begehen, zu feiern. Sie möchten das nicht allein tun, sie möchten das in Gemeinschaft mit uns Katholiken tun. Und deshalb hat die römisch-katholisch-lutherische Kommission für die Einheit ein Grundlagenpapier erarbeitet, wie wir heute die Reformation sehen und wo wir heute stehen, wie wir gemeinsam diese 500 Jahre kommemorieren können. Dieses Dokument hat deshalb drei Hauptakzente. Der erste Hauptakzent ist Dankbarkeit und Freude darüber, was in den vergangenen 50 Jahren an ökumenischem Dialog zwischen Lutheranern und Katholiken geschehen konnte. Die Überzeugung, dass uns im Glauben mehr eint als trennt. Und das ist Anlass zu Dankbarkeit und Freude. Zweiter Akzent, wenn wir nicht nur auf diese 50 Jahre ökumenischen Dialogs blicken, sondern auf 500 Jahre Geschichte zwischen Lutheranern und Katholiken, dann haben wir auch zu beklagen, was wir uns gegenseitig angetan haben, die Missverständnisse, die Aburteilungen, die geschehen sind, die müssen Bestandteil von Klage und Trauer und Bekenntnis, Reue und Buße sein. Und der dritte Akzent ist die Hoffnung, dass wir mit diesem gemeinsamen Dokument in der Art und Weise, wie wir gemeinsam Reformation gedenken können, Schritte in die Zukunft tun können, dass wir zu noch mehr Gemeinsamkeit kommen, dass wir wirklich Kirchengemeinschaft zwischen Lutheranern und Katholiken haben können. Deshalb bin ich sehr dankbar, dass wir dieses Dokument, das intensiv erarbeitet worden ist, in dieser gemischten Kommission heute der Öffentlichkeit vorgestellt werden kann. Aber wie gesagt, Dokumente nützen nur, wenn sie gelesen werden. Man kann Dokumente nicht bereits gelesen verschicken. Das ist eine Tragik und deshalb die Bitte, diese Dokumente auch wirklich zu lesen, sich zu Herzen zu nehmen. Und ich hoffe, dass das in der lutherischen und katholischen Kirche getan wird und vielleicht sogar in schöner Weise in ökumenischen Gruppen gemeinsam gelesen wird und ausgetauscht wird. Dafür herzlichen Dank. Auch für Ihre Arbeit der Verbreitung dieses Dokuments und des wichtigen Inhalts.
Thank you very much. I would like to pass the microphone to General Secretary. Thank you.
Thank you very much, and we are glad to be here together. For the LWF, this is a very important document. It is a document that is going to help us to uphold one of the three principles which we want to observe as we prepare our journey towards Reformation Anniversary. And this principle is that we want to approach Reformation Anniversary with ecumenical accountability. As we approach Reformation Anniversary, we want to make sure that all the discussions, all the documents, and all the progress that has been achieved in ecumenical dialogues is consciously brought into perspective as we go and approach Reformation Anniversary. What I find very significant is that this document is the first attempt ever at a global level to tell the story jointly. And I believe this is a very important step already of a healing process which we all need and which we are all praying for. Our commitment as Lutheran World Federation is to make the utmost that a reception of this document is ensured at the level of our member churches, at the level of the pastors' convention, at the level of the boards of congregations, at the level of those congregations engaged in ecumenical dialogues. And we look forward for the many years which we still have ahead in order to prepare these next steps.
Thank you, General Secretary. May I pass the baton to Professor Tönnissen, who will give a short introduction to the theological dimension of the document. Thank you.
Wenn ich auf Deutsch sprechen kann, tue ich mich leichter. Sie haben sowohl den deutschen wie den englischen Text vorliegen. Und ich versuche nunmehr in wenigen Schritten die theologische Dimension und Herausforderung des vorliegenden Textes deutlich zu machen. Und zunächst einmal steht unser Text in einer bestimmten Tradition. Kardinal Koch hat das heute Morgen deutlich gemacht. Es gab bereits aus dem lutherisch-katholischen Dialog der vergangenen Jahrzehnte zwei Dokumente. Das erste Dokument, alle unter einem Christus, zum Gedenken der Augsburger Konfession. Und dann gab es 1983, 500. Geburtstag Martin Luthers, das gemeinsame Dokument Martin Luther Zeuge Jesu Christi. In dieser Tradition will sich unser Dokument nunmehr sehen und einreihen. Der zweite Gesichtspunkt, der hier wichtig ist, vor allen Dingen von katholischer Seite, auch daran ist heute Morgen schon erinnert worden, dieses Dokument weiß sich auch im Wesentlichen der katholischen Lutherforschung des 20. Jahrhunderts verpflichtet. Und hier kann man nun im Wesentlichen zurückgreifen auf eine doch mächtige innerkatholische Tradition, die vor allen Dingen natürlich mit den beiden Namen Josef Lochts und Peter Manns verbunden ist. Also wobei sich beide und viele andere bemüht haben, ein neues Licht auf die Person Martin Luthers zu richten. Vor allen Dingen Josef Lochts mit seiner These vom Niederringen eines falschen Katholizismus. Unser neues Dokument aus unserer gemeinsamen lutherisch-katholischen Kommission will diese Tradition mit aufnehmen, auch unter Beteiligung und Rückgriff auf die evangelische Lutherforschung. Und dieses Dokument geht jetzt nun einen Schritt weiter. Und dieser Schritt bedeutet, wir haben uns erstmals in der gemeinsamen lutherisch-katholischen Geschichte und Tradition auf die Theologie Martin Luthers bezogen. Wir haben vier Hauptpunkte herausgearbeitet, nämlich die Frage nach der Rechtfertigung, die Frage nach der Eucharistie, sowohl die Frage nach der Realpräsenz wie nach dem Opfercharakter, dann die Frage des Amtes und zum Schluss die Frage Schrift und Tradition, und lassen diese vier Punkte ausmünden in die Frage nach der Ekklesiologie. Und ich glaube, dass es wichtig ist, wenn man einmal ganz kurz zeigen kann, wie das Dokument arbeitet. Denn ohne dass man diesen Blick hat, kann man nicht verstehen, wie die Aussagen zu verstehen sind. Also das Wichtigste ist zunächst einmal, gerade auch im Blick auf das Thema Rechtfertigung, wir können hier zurückgreifen auf die gemeinsame Erklärung, dass wir sehen können, in einer spezifischen Fassung von Luthers Theologie bestand schon im 16. Jahrhundert kein prinzipieller Widerspruch. Der prinzipielle Widerspruch ist in der Zeit danach, also durch die Rezeption geschehen. Und wir hoffen, dass wir aufzeigen können, dass der bereits im 16. Jahrhundert vorfindbare Konsens haltbar ist und dass er zeigt, dass wir Gemeinsamkeiten haben, die auf Dauer zu halten sind. Im zweiten Punkt bei der Frage der Eucharistie als Realpräsenz kann man aufzeigen, dass Luthers Anfrage nicht darauf gerichtet war, die Sakramentalität der Eucharistie im Ganzen in Frage zu stellen, sondern die Art und Weise, wie man das Geheimnis denken kann. Und auch hier haben wir uns diese Einsicht zu eigen gemacht und aufgezeigt, dass katholische und lutherische Theologie gemeinsam das Geheimnis Jesu Christi in der Verwandlung, wie immer man das im Einzelnen bezeichnet, zum Ausdruck bringen können. Das Gleiche gilt für den Opferbegriff, will mich hier aber kurz fassen. Und wichtig ist auch zu sehen in der Frage nach der Heiligen Schrift, Luthers Aufgabe verstand er nicht darin, die alleinige Autorität der Heiligen Schrift gegen die Tradition und gegen die Autorität der Kirche zur Geltung zu bringen, sondern die Verhältnisbestimmung von der Normativität der Schrift innerhalb der Tradition der Kirche. Dass es auch hierbei zu der Konfrontation der darauffolgenden Jahrhunderte gekommen ist, sodass es heißt, Autorität der Heiligen Schrift auf der Seite, Autorität des Lehramtes auf der Seite, ist eine Entwicklung, die mit den Anfragen Luthers einhergehen, die aber nicht zwingend aus den Anfragen Luthers herauskommen müssen. Und insoweit haben wir versucht, Luthers Reformanfragen des 16. Jahrhunderts in die innerkatholische Tradition mit aufzunehmen und zu fragen, was bedeutet das für die Entwicklung der katholischen Theologie und der katholischen Kirche. Und hier sind die Eckdaten natürlich das Zweite Vatikanische Konzil in Verbindung mit dem Konzil von Trient. Und dabei wird deutlich, dass es in der Veränderung und in der Vertiefung der Lehre der katholischen Kirche eine ganze Reihe dieser Rezeptionen der Theologie Martin Luthers gegeben hat, und zwar auch zur Erneuerung und Verlebendigung der Tradition der Kirche. Fünf Hauptgesichtspunkte, und damit schließe ich das ab, fünf Hauptgesichtspunkte, glaube ich, sind wichtig, als sozusagen Lerneckpunkte unseres gemeinsamen Dokumentes. Luther führt uns zur Frage nach Gott zurück. Wer ist das und woran hängen wir sozusagen unser Herz? Das zweite ist, dabei ist die Heilige Schrift der Weg zu Gott zu finden. Und damit ist Jesus Christus selbst, das ist der dritte Punkt, das Zentrum unseres Glaubens. Und viertens, dass allein aus Gnade wirklich ernst zu nehmen bedeutet, im Kontext unserer heutigen Lebenswelt darauf zu vertrauen, dass uns im Leben etwas geschenkt wird und dass wir aus diesem Geschenk heraus leben können. Und die fünfte gemeinsame Dimension, glaube ich, ist die wichtigste, dass wir sehen können, dass der christliche Glaube nicht irgendetwas ist, was nur in unseren Köpfen hängt, sondern eine inkarnatorische Dimension hat. Das heißt also, das Leben ergreift und nur im Leben der Menschen auch angenommen werden kann. Ich bin davon überzeugt, dass wir diese Gesichtspunkte, die wir gemeinsam herausgearbeitet haben, wenn wir diese sozusagen in das Leben unserer Kirchen rüberbringen könnten, dass wir dann eine gemeinsame Aufgabe für die Zukunft haben. Unter dem Stichwort die Verkündigung des Evangeliums kann nur noch gemeinsam erfolgen, aber nicht mehr gegeneinander. Ich danke Ihnen.
Thank you very much. May I give the microphone to you, Bishop?
Dear representatives of the media, this is an unanimous document of the Commission on Unity. You can see in the end of all the names who have worked together with this document. Please, if you start with the foreword, you can see that we end that with the motto from the Holy Father John the 23rd, the things that unite us are greater than those that divide us. So we are aware both about our common heritage in the gospel of Jesus Christ and in the faith in the triune God, that is the main basis which unites us, and that is the reason for joy. But we are also critically looking at those difficulties we have all inflicted in the split of the Western Christendom. We ask now the text is now ready. It's out of the hands of the commission. Now it's time to read. I can assure it is not so easy as reading cartoons. But I hope we have done a lot to make a paper who is also readable. We have put much subheadings. We have put in the end 5 very concrete imperatives mentioned already here. Please start with the 5 imperatives in the end of the document. They show the spirit of that document. Then you can also read after that the common description of the history of the Reformation, common description about the theology of Martin Luther, and the common description what has happened during the 50 years ecumenical dialogue. What have we harvested together with the Catholics and Lutherans? So, in the end of the foreword, we say that we ask you all study the report both open-mindedly and critically. Both open-mindedly and critically.
Thank you, Bishop. And may I ask you to pass the microphone down to Dr. Hintika.
Thank you. Indeed, as Bishop Eyre already said, this document is now finally at the hands of our respective communities. It has been handed over for the Lutheran World Federation and its council today, but indeed the expectations have run high during the last months. We can see that this is a document that has been waited for amongst our local churches and communions. Of course, the situation where our Lutheran churches and our Catholic parishes are living in a local level are very different for historical reasons, for social reasons. In some places we have small Lutheran minority next to big Catholic church, and in some places indeed we have small Catholic minority next to Lutheran majority in that place. So these all issues affect very much on the level of expectations and also the methods of reception of this document amongst our member churches. Particularly here in the European region, the identity of the churches has in some places been very much built on the history of Reformation. And unfortunately, sometimes also the dark pages of the history of Reformation. And it is our hope as the Lutheran World Federation now that this document would be received by the churches so that they will have a new possibility, not just for writing the joint Lutheran Catholic history of Reformation and reading that in a global level, but they can also start reading and telling their joint histories locally, because in many cases that is very important as well. Then we have our local communities in Global South, for example, where they don't necessarily carry the history of Reformation, which is very deeply rooted in European soil. But they have, again, their own local challenges, but also their local possibilities and sometimes a long history of living and witnessing together already as Lutherans and Catholics. So we are aware of this multitude of different kind of contexts where this document will be received. But besides the local parish level and the congregational level, indeed, we know that the academic theologians in our seminars and theological faculties are also expecting for this document. And this is the way it is carried through the new generations of ministers and priests of our churches, and this is how it becomes bit by bit along the years, hopefully as part of their self-understanding of the Lutheran sisters and brothers, but also of the Catholic sisters and brothers. And through academic reflection, of course, we hope that this document will help for the self-understanding of future ecumenical dialogues, not just on the global level, but also the regional and local dialogues that take place around the globe. Thank you.
Thank you. We will now open up for questions. And also for the sake of the recording, if you could speak into a microphone when you ask your questions. Do we have an extra mic? This one? No? Okay. Please state your name and where you come from.
I am Gino Driussi, Swiss National Radio Italian program. This document exists in English, from conflict to communion, and in German, from conflict zur Gemeinschaft. I would like to know if translations in other languages are foreseen in the future.
Ja, schönen guten Morgen, Jan der Kerbermann, EPD, Deutschland. Ich würde den Herrn Kardinal noch einmal ganz gerne zu der Bedeutung des Papiers aus katholischer Sicht fragen. Es ist ja kein lehramtliches Dokument. Welchen Prozess kann denn dieses Papier in der katholischen Kirche auslösen und was sollte am Ende dieses Prozesses stehen? Danke sehr.
Yes, thank you. The question about translations. Indeed, the document already is printed and ready in English. The German translation is about to be finalized. The Spanish and French versions, which are the two other official languages of the Lutheran World Federation, are under preparation. I've understood that there is an Italian version that is to be finalized rather soon as well. And the other two languages we are aware of are Finnish and Polish. So very European balance from that perspective. But yes, we can see that that will be available with many languages.
To the zweiten. Yeah. Die Frage nach der Bedeutung dieses Dokuments, herzlichen Dank dafür. Ein Dokument ist eine Sammlung von Papier, das darauf angewiesen ist, rezipiert zu werden. Also das Erste ist einmal, dass ein Rezeptionsprozess dieser großen Arbeit stattfindet. Natürlich ist dieses Dokument, da haben Sie mit Recht gesagt, kein lehramtliches Dokument, es ist ein Dokument einer Kommission. Das ist ein Unterschied. Wir haben in der Geschichte des ökumenischen Dialogs zwischen Lutheranern und Katholiken ein großes Dokument, das eine andere Qualität hat, das ist die gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre, die im Jahre 1999 in Augsburg unterzeichnet und veröffentlicht worden ist. Davon zu unterscheiden ist ein Dokument einer gemischten Kommission, das darauf wartet, erstens rezipiert zu werden von den beiden Kirchen und darauf wartet natürlich auch vom kirchlichen Lehramt, in der katholischen Kirche, von der Kirchenleitung in der evangelischen Kirche angenommen zu werden. In dem Sinne kann man sagen, ist dieses Dokument das, was der evangelische Ökumeniker Harding Meyer als ein In-Via-Dokument bezeichnet hat. Ein Dokument, das sammelt, was bisher alles gesagt worden ist, was uns bisher gemeinsam ist und Wege aufzeigt, wie das in die Zukunft gehen könnte. Es wäre zu wünschen, dass das eine wichtige Phase wäre, auf ein weiteres gemeinsames Dokument, eine gemeinsame Erklärung von evangelischer und katholischer Kirche, die dann ein wesentlicher Schritt sein könnte auf die Vollendung der Kirchengemeinschaft hin. Also in dem Sinne hat es einen anderen Stellenwert als eine gemeinsame Erklärung von beiden Kirchen, aber man darf ein solches Dokument im Wert auf keinen Fall gering einschätzen. Dahinter steht eine große Arbeit. Die Menschen, die in dieser internationalen Kommission arbeiten, sind ja von ihren Kirchen mandatiert. Das sind nicht irgendwelche Leute, die intensiv zusammengearbeitet haben zwischen Lutherischen Weltbund und dem Päpstlichen Rat zur Förderung der Einheit der Christen und immer wieder im Austausch gestanden sind und nun ein wichtiges Ergebnis vortragen, das darauf angewiesen ist, rezipiert zu werden. Insofern hat dieses Dokument eine große Bedeutung.
Ich stimme den Herrn Kardinal völlig zu. Dieses Dokument hat keinen lehramtlichen Charakter. Andererseits sind alle die Mitglieder und Konsultanten und Sekretären, sie sind von entweder von den Lutherischen Weltbund offiziell ernannt und von dem Päpstlichen Rat für die Einheit. In diesem Sinn sind wir nicht nur freie individuelle Vögel gewesen, sondern wir haben eine Verantwortung gehabt für unsere, wie sagt man, Arbeitsgeber.
Benjamin Lassive, freier Journalist aus Berlin. Herr Kardinal Koch, schildern Sie unseren Lesern doch nochmal, wie jetzt die Verarbeitung dieses Dokuments in der katholischen Kirche weitergehen wird. Sie haben gesagt, es muss dort rezipiert werden. Wie konkret stellen Sie sich das vor? Wer wird künftig damit beschäftigt sein? Und wie werden Sie dafür sorgen, dass das Dokument in Ihrem eigenen Bereich, in Ihrem eigenen Lager dann auch tatsächlich gelesen wird?
Da überfordern Sie mich maßlos, wenn Sie von mir erwarten, dass ich dafür sorge, dass das in der ganzen Weltkirche, der katholischen Kirche, gelesen wird. Unser erster Auftrag ist zunächst einmal, dass wir das unter den Bischöfen und den Bischofskonferenzen bekannt machen, dass es dieses Dokument jetzt gibt, welches der Stellenwert ist, und dass dann die verschiedenen Ortskirchen Wege suchen, wie dieses Dokument bekannt gemacht werden kann. Und heute ist natürlich das, was in den Medien geschieht, das Ausschlaggebende. Insofern sind Sie meine größten Helfer, das in der katholischen Kirche bekannt zu machen. Früher hat ein Dokument, wenn es veröffentlicht worden ist, einen Monat gebraucht, bis es zu den Bischöfen gekommen ist, und dann nochmals einen Monat, bis es zu den Pfarrern gekommen ist, und dann noch 2 Monate, bis es zu den Gläubigen gekommen ist. Das geht heute nicht mehr. Wenn ein solches Dokument veröffentlicht wird, kann man mit Druck auf Internet den ganzen Text haben. Aber dass das nachher auch weitergeht, das hängt davon ab, welchen Stellenwert man einem solchen Dokument gibt. Und dass wir hier in Genf, im Sitz des Lutherischen Weltbundes, zusammen mit dem Lutherischen Weltbund dieses Dokument vorstellen, von der zwischenkatholischen Kirche und Lutherischen Weltbund, ist ja eigentlich das deutlichere Zeichen, wie wichtig wir dieses Dokument halten, als das, was alles noch geschrieben werden kann. Ich bin zuversichtlich, dass dieses Dokument rezipiert wird. Papst Benedikt war voll und ganz informiert über diese Art und Weise. Ich habe in der Ratsversammlung auch einige Zitate von Papst Benedikt gebracht, wo er das sehr begrüßt hat, dass man diesen Weg beschreitet. Und Papst Franziskus wird diesen Weg ganz sicher weitergehen. Wie er das in der Begegnung beispielsweise mit dem Ratsvorsitzenden der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland, ganz klar gesagt hat, ich gehe auf dem Weg weiter, den Papst Benedikt in Ehrfurcht über Martin Luther gesagt hat. Von daher sind große Hilfen von der Kirchenleitung da. Aber wie das dann rezipiert werden kann bis in die einzelnen Pfarreien hinein, das ist ein weiter Weg.
Ja, ich will die Frage auch noch einmal aufgreifen, Herr Lassive, und deutlich machen, es ist ein theologisches Dokument. Das kann man schon vermuten aufgrund der Kompliziertheit der Fragen, die dahinter stecken. Das sich natürlich an die Gläubigen richtet, das ist gar keine Frage. Aber das Wichtige und Wesentliche wird jetzt zunächst einmal sein, dass es die Diskussion unter evangelischen und weitesten Sinne protestantischen Theologen einerseits und den katholischen Theologen anregt. Ich will dazu ein Beispiel bringen. Letztes Jahr fand in Helsinki der Luther-Forschungskongress statt. Und ich hatte mit einem Kollegen das große Vergnügen, ein eigenes Seminar anzubieten, wir in diesem Kongress als katholische Theologen. Und wir haben über dieselben Themen gesprochen, die jetzt hier in dem Dokument angesprochen werden. Und darin, in diesem Seminar saß ein berühmter deutscher Professor älteren Datums. Den Namen nenne ich Ihnen jetzt nicht. Und er sagte uns am Anfang des Seminars, es ist vollkommen klar, Luther hat 1520 den sakramentalen Ordo abgeschafft. Nach 4 Tagen der Diskussion sagt er, ich habe am Anfang gesagt, Luther habe den Ordo abgeschafft. Nach 4 Tagen Diskussion mit Ihnen muss ich darüber noch einmal nachdenken. Sehen Sie, diesen Nachdenkungsprozess, den wünsche ich mir auf der akademischen, theologischen Ebene, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit.
Although not asked directly, I want to add a perspective from the LWF. We are working on several elements already. One of those elements is together with the Pontifical Council to promoting the Christian unity, which is to look into liturgical elements that would fit to the structure of this document. From conflict to communion. And we believe that these liturgical elements for prayer, for meetings, for common engagement in prayer can be extremely helpful to reflect at a grassroots level in ecumenical contact. And we are looking forward to the work that has begun already to receive it in our hands. From the side of the LWF, we are considering to develop methodological guidelines, support to congregations, congregational boards, to neighboring Lutheran and Catholic parishioners and congregations to find access to this document and to begin to discuss together. We believe that this document, which is extremely rich, it is very well written. It is much more accessible than many other documents I have read. That with such a support through methodological guidelines, entry points, questions that may be considered together is going to be opened in many new ways so that it bears life at the level of congregations throughout the world. These are the 2 steps we are considering, one of them already together also with the Pontifical Council.
Thank you. We have time for, I think, one more before we close. Yes?
Thank you. Tom Miles from Reuters. I'm wondering if you could say what difficulties there were in preparing this document. Was it difficult? Were there disagreements? And what are the remaining differences? And in particular, in 2017, when there is the 500th anniversary of Luther in Germany, will Catholics be able to participate in that wholeheartedly, or will that be a difficult time for Catholics? How would you now view that celebration or commemoration? Thank you.
The question whether it was difficult or not, yes, it was difficult. In the beginning, we had the idea together to write a small booklet in a time of some months. But I hope you can understand how difficult it is to describe a common history, a history which has not been common. Jointly describe a history which is full of such many tensions. The interpretation, what really happened during the Reformation, what were the different aspects of the theology of Martin Luther? What was his intention? How was the Catholic answer to that? How do we interpret the Council of Trent? To do that in a very brief form and in a form which could be also readable, as Martin Junge said, that is not an easy matter. But I'm happy we succeeded to do that jointly, both Catholics and Lutherans. Other parts of the questions, they belong to other persons here.
Natürlich sind die Gesichtspunkte, wie wir auf dieses Gedenken hingehen, die sind verschieden. Für die Lutheraner steht ganz im Vordergrund natürlich die Wiederentdeckung des Evangeliums von der Rechtfertigung des Sündes allein durch Gnade. Diese Freude teilen wir voll und ganz, weil wir durch die lutherische Theologie diesen Herzstück des christlichen Glaubens wiederentdeckt haben und das auch in der gemeinsamen Erklärung über die Rechtfertigungslehre zum Ausdruck gebracht haben. Auf der anderen Seite bitten wir Katholiken auch um Verständnis, dass für uns natürlich auch die Reformation mit Schmerz verbunden ist, weil es zur Trennung der Kirche gekommen ist. Und wir ja auch heute gemeinsam sehen können, dass Martin Luther eine Erneuerung der Kirche, aber nicht neue Kirchen wollte. Und wenn wir das gemeinsam bedenken, dann kann das ein wichtiger Anstoß sein, dass wir die verloren gegangene Einheit in der Reformation heute wieder finden. In dem Sinne kann es ein gemeinsames Gedenken geben, geradezu auch als gemeinsamer Anlass, den Weg in die Zukunft zu gehen und diese Einheit noch zu vertiefen, was hier in diesem Dokument beschrieben worden ist. Wir können, glaube ich, beide Seiten können den Bruch der Kirche nicht feiern. Wir können die tragischen Folgelasten, die die Reformation und die Kirchenspaltung gehabt hat, nicht feiern. Wir können aber das Positive gemeinsam sehen und das gemeinsam gedenken und Wege gemeinsam in die Zukunft suchen und gehen.
Thank you very much. Yes. Thank you very much. And I don't see any further hands, so I would like to thank you all very much for coming to this press conference today. Thank you very much to the panel for being here. And let me remind you again, we have some press copies for you here of the book, if you have not had yours already. And there are more information also on our website. Thank you very much.